mit welcher Dynamik ich konfrontiert werde. Ganz wirklich unglaublich beeindruckende, tolle Menschen, Männer und Frauen, die wahnsinnig gut gebildet sind, viele Sprachen sprechen, sehr selbstbewusst sind und jedem Klischee widersprechen, das wir von Menschen aus afrikanischen Ländern haben. Ich glaube, ich habe selten bei einer politischen Arbeit und bei einem politischen Projekt so viel gelernt wie in diesem Jahr für Global Perspectives.
Hallo und ganz herzlich willkommen bei Turning South, dem Podcast von Global Perspectives. Heute ist Premiere und das ist eine große Freude. Ich bin Tina Gerhäuser. Im Alltag berichte ich als Journalistin oft über Deutschland und die Beziehungen zum afrikanischen Kontinent und auch zu Ländern des globalen Südens. Und hier im Podcast will ich herausfinden, wohin und wie weit uns diese Beziehungen tragen können und warum wir eigentlich darüber in Deutschland bisher so wenig gesprochen haben und so wenig Gedanken gemacht haben. Ja, denn schonungslos und ehrlich betrachtet und auch demografisch spielt die Zukunft der Menschheit, der Erde, in Metropolen wie Nairobi, Lagos, Johannesburg. Jeder vierte Mensch wird bis 2050 auf dem afrikanischen Kontinent leben. Und wenn ich dort unterwegs bin, zum Beispiel bei der Anreise an Flughäfen, die mit der Unterstützung der Türkei gebaut wurden, durchgehe Straßen made by China, dann schaue ich in sehr junge Gesichter. Ich spreche mit Menschen, die für ihre Rechte und ihre Ressourcen kämpfen, die ihre Zukunft in die Hand nehmen wollen. Und die meisten sind auch offen für Austausch und für faire Zusammenarbeit. Und was macht Berlin? Wo bleibt Deutschland? Wir sitzen hier, zwei Tees, Abendstimmung in der deutschen Hauptstadt, ein heller Raum mit bodentiefen Fenstern, grün, die Bäume fangen an zu knospen und wenige Kilometer entfernt liegen mit Bundestag und Kanzleramt die politischen Macht- und Entscheidungszentren Deutschlands. Von hier aus bringt die Dialogplattform Global Perspectives Menschen zusammen, Vordenkerinnen, EntscheidungsträgerInnen aus Deutschland, aus Europa, den Ländern des globalen Südens, vor allem aber innovative Akteure des afrikanischen Kontinents und die beeindrucken mich. Sie haben viel Power. Sie haben so viele Ideen, Gemeinschaftssinn, Klugheit, Humor. Und mit diesen Menschen können wir alles erreichen. Das denke ich oft, wenn so eine Begegnung hinter mir liegt. Common Future im besten Sinn. Klar ist aber auch, wir hier im Norden müssen uns genau dafür neu sortieren. Europa ist in die Defensive geraten. In diesen Zeiten des tiefgreifenden Umbruchs haben die Länder des globalen Südens viele neue Optionen. Sie haben die Wahl und sie stellen auch Fragen. Was will Deutschland von der Zukunft? Für welche Werte und Interessen stehen wir? Was packen wir an? Und darum soll es gehen in diesem Podcast. Andere Staaten mischen ja schon kräftig mit, China und Russland, die finden Partner, während unsere sicher geglaubten Bündnisse wie zum Beispiel mit den USA ja bröckeln. Verpassen wir hier gerade den Anschluss oder können wir neue Chancen ergreifen? Können wir Verbündete finden? Wo? Mit wem? Wie kann das gehen? Turning South sucht Antworten. Und mir gegenüber sitzt eine Frau, die politische Machtkämpfe so wenig scheut wie knifflige Zukunftsfragen und die Deutschland in diesen geopolitisch turbulenten Zeiten auch ganz genau beobachtet. Herzlich willkommen, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie da sind.
Freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Wie geht's Ihnen?
Mir persönlich geht's gut in diesen turbulenten Zeiten. Und ich glaube, das ist mittlerweile so eine Formel geworden, die viele Menschen nutzen, um zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen sozusagen dem Privatleben und wie man das wahrnimmt und dem, was öffentlich passiert. Und ich glaube, eine der Aufgaben, die wir in der Demokratie generell haben, ist deutlich zu machen, die Flucht ins Privatleben ist kein Ausweg, denn das, was öffentlich passiert, bestimmt das, was privat dann auch möglich ist. Und insofern freue ich mich sehr, dass ich weiter öffentlich mitwirken kann und freue mich aber eben auch über meine privaten Rückzugsstellen.
Sie haben ein reiches, engagiertes politisches Leben. Sie sind jetzt Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, eine Stiftung, die der Partei CDU nahesteht. Sie waren schon deutsche Verteidigungsministerin, CDU-Chefin und Leiterin einer von Global Perspectives ins Leben gerufenen Kommission, die den Bericht Welt im Umbruch, Deutschland und der globale Süden veröffentlicht hat. Gemeinsam mit Menschen wie Joschka Fischer, Janina Kugel und anderen haben sie der Bundesregierung ihren Kompass für bessere Beziehungen mit dem globalen Süden mitgegeben. Und dieses Thema, wie Deutschland sich in der aktuellen Weltlage für die Zukunft aufstellt, auf welche Partner wir vertrauen sollten, das genau interessiert uns jetzt bei Turning South. Freue mich, dass Sie da sind. Sie kennen auch selbst die Metropolen der Zukunft. Nairobi zum Beispiel. Da haben Sie über digitale Infrastruktur und Datensouveränität diskutiert bei einem Roundtable als Leiterin der Kommission, organisiert von Global Perspectives. Was hat sich da eingeprägt?
Wie viele Frauen da waren. Und zwar, weil es ja um das Thema Digitalisierung, KI ging, unglaublich viele Frauen, die in Führungspositionen waren oder eigene Unternehmen geleitet haben. Und die kamen in der Mehrheit von der afrikanischen Seite und nicht aus Deutschland und nicht aus Europa. Und da ist mir nochmal sehr bewusst geworden, wie verfestigt auch unsere Vorstellungen sind über die Frage, wie weit und wie weit entwickelt wir in Deutschland und in Europa sind und möglicherweise wie rückständig wir in Nairobi sind.
Und dann kommen sie zurück und dann geht das Internet nicht, dann erdrückt einen wieder mal die Bürokratie, oben, unten, hinten, vorne. Ertappen Sie sich manchmal dabei, wenn Sie gerade so einen Kontrast erleben auch, dann zu sagen, es darf doch nicht wahr sein, wie wir hier feststecken?
Also ich ertappe mich dann dabei, einfach selbstkritisch zu hinterfragen, sozusagen das eigene Bild, das wir von uns haben und das Bild, das wir von anderen haben. Sie haben ja zu Beginn des Podcasts auch sehr eindrücklich beschrieben, welche Rolle der afrikanische Kontinent generell spielen kann. Und ich meine, dass gerade jetzt aktuell die Reise von Papst Leo auf diesem Kontinent geht, weil sicherlich nicht nur er, sondern viele sagen, da liegt eigentlich die Zukunft auch, zum Beispiel der katholischen Kirche macht das ganz deutlich. Und wir sehen eben, dass in Fragen auf der einen Seite wir Situationen haben in diesen Ländern, wo es wirklich existenzielle Mängel gibt, wo es sozusagen am notwendigsten für alles fehlt. Und auf der anderen Seite erleben wir eben, dass Dinge, von denen wir sagen, das gehört zu einer Zivilisation dazu, also zum Beispiel funktionierendes Internet oder gute digitale Versorgung, dort viel besser gewährleistet sind und selbstverständlicher sind, als das bei uns der Fall ist. Und diese Widersprüche bringen mich jetzt nicht dazu zu sagen, ich will aus Europa oder aus Deutschland weg, aber sie bringen mich eben dazu, nochmal selbst zu überlegen, ob eigentlich das Selbstbildnis und das Bild der anderen, das ich im Kopf habe oder lange Zeit hatte, ob das eigentlich das Richtige ist und was man eben auch tun kann und tun muss, um hier die Perspektive auch wieder gerade zu rücken.
Eigentlich sind Sie ja ziemlich verwurzelt in Deutschland, also Jahrgang 1962. Dann sind Sie im Saarland gewesen, an der Grenze zu Frankreich. Viele Ministerämter haben Sie dort übernommen. Sie waren dort Ministerpräsidentin, politische Karriere auf Bundesebene dann. Und wann haben Sie so zum ersten Mal richtig verstanden, wie wichtig eigentlich Beziehungen zum afrikanischen Kontinent sind?
Also ich muss sagen, das war wirklich die Kommissionsarbeit, die ich mit Global Perspective aufgenommen habe. Ich hatte natürlich vorher auch schon als Verteidigungsministerin etwa in der Sahelzone, in den Einsatzreisen mit den Verantwortlichen vor Ort zu tun. Aber das sind natürlich nur sehr punktuelle und sehr spezielle Anlässe und auch Reisen gewesen. Aber als ich den Vorsitz der Kommission übernommen habe und wir ja auch in der Arbeitsweise gesagt haben, wir wollen vor allen Dingen sehr viel Input haben mit den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus den afrikanischen Ländern und haben das in 1-zu-1-Interviews oder in Digitalschalten auch gemacht, da war das für mich ein wirkliches Eintauchen auch in eine andere Welt. Es war für mich eine ganz steile Lernkurve auch. Und was mich am meisten überrascht hat, war eben, mit welcher Dynamik ich konfrontiert werde. Ganz wirklich unglaublich beeindruckende, tolle Menschen, Männer und Frauen, die wahnsinnig gut gebildet sind, viele Sprachen sprechen, sehr selbstbewusst sind. Und jedem Klischee widersprechen, das wir von Menschen aus afrikanischen Ländern haben, die ja Bilder, die bei uns ja vor allen Dingen geprägt sind, eben durch Migrationsbewegungen oder durch Berichte über die Notsituation, die es gibt, aber die eben nur einen Teil der afrikanischen Realität abbilden und nicht das Gesamte. Und das hat mich wirklich fasziniert. Und ich glaube, ich habe selten bei einer politischen Arbeit und bei einem politischen Projekt so viel gelernt wie in diesem Jahr für Global Perspectives.
Dann sind Sie vielleicht jetzt so jemand, der so ein bisschen unterwegs ist im politischen Berlin und darauf auch immer mal hinweist und Fehlwahrnehmungen hier, Stereotype, Klischees auch wahrnimmt und dann auch mal sagt, nee, das kannst du gar nicht so stehen lassen.
Ja, das ist einer der Effekte, die dieses Projekt auch hatte. Einer der überraschendsten Momente für mich war, als wir auch ja über eine politische Frage diskutiert haben, die hier sehr umstritten ist, vor allen Dingen auch in der entsprechenden Community. Wie ist das zwischen Werten und Interessen? Darf man eigentlich eine Entwicklungszusammenarbeit betreiben, die auch eigenen Interessen entspricht? Und bei einem meiner ersten Interviews, der sozusagen das Gegenüber von der afrikanischen Seite mir sagte, wissen Sie, es ist vollkommen in Ordnung, dass Deutschland Interessen hat. Und das ist auch okay. Und wir wollen, dass Deutschland uns auch genau sagt, was diese Interessen sind, weil das ist für uns auch ein Stück Augenhöhe. So gehen sie mit jedem anderen Partner dieser Welt um, nur bei uns legen sie sozusagen immer etwas anderes noch darüber, moralische Gründe oder sonst irgendetwas. Und das hat mich damals sehr geprägt und das entlastet natürlich auch eine politische Diskussion hier vor Ort, wenn man sagt, passt auf, die Länder, mit denen wir zusammenarbeiten, erwarten geradezu, dass wir unsere eigenen Interessen auch definieren, so wie wir auch auf Augenhöhe ihre eigenen Interessen wahrnehmen und im Sinne von guter Politik einen Ausgleich und eine Lösung suchen, die beiden Interessen bestmöglich gerecht wird. Also das prägt mich schon und das ist auch eine Verantwortung, die ich glaube, alle Kommissionsmitglieder für sich auch empfinden, wenn es jetzt darum geht, nicht nur einen Bericht geschrieben und abgegeben zu haben, sondern auch weiter dafür zu sorgen, dass das, was dieser Bericht beinhaltet, sich eben auch in konkrete Politik umsetzt.
Ich hatte so das Bild vor Augen von so einem geopolitischen Frühjahrsputz, der mal fällig wäre. Also wo würden Sie jetzt mal den Staub wegwischen wollen und damit auch gleich so liebgewonnene Illusionen über das, was wir hier in Deutschland eigentlich wirklich brauchen?
Also ich glaube, der erste Befund, um den Staub wegzuwischen, ist, um bei dem Bild zu bleiben, das Staubtuch in die Hand zu nehmen. Und sich klar zu machen, dass wir gerade jetzt und in dieser Zeit eben neben den bisher gepflegten Partnerschaften und Freundschaften, der bisher gepflegten Sicht, dass sozusagen die bestimmenden Zentren dieser Welt neben Amerika Europa sind, dass sich das mit dem Aufstieg von China verändert hat, dass sich das mit diesen geopolitischen Verschiebungen, die ich eben genannt habe, verändert haben und dass es deshalb jetzt ganz wichtig ist für Europa insgesamt, aber es gilt insbesondere auch für Deutschland, in dieser Welt zu schauen, wo ist unser Netzwerk an Freunden, an Mitstreitern, an Ländern, die vielleicht nicht immer unsere Werte teilen, aber durchaus gleichgelagerte Interessen haben, was eine Grauzone ist, die politisch nicht einfach zu bestehen ist. Aber diesen Blick zu weiten und ihn sozusagen auch zur Grundlage von Prioritäten auch zu machen, auch in der nationalen Politik. Und ich glaube, in dem Prozess sind wir gerade. Aber wie gesagt, da ist viel Liebgewonnenes dabei und das kriegt man auch nicht mit einem Frühjahrsputz einfach mal so weggewischt.
Ich würde gerne noch ein paar Fakten genau dazu einbringen. Also der globale Süden und insbesondere Afrika wird zu einem der entscheidenden Faktoren. 12 der 20 am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften liegen auf dem afrikanischen Kontinent. Bis zum Ende des Jahrhunderts werden 13 von den 20 größten Megacities der Welt in Afrika liegen. Mit der African Continental Free Trade Area soll der größte Freihandelsraum der Welt entstehen. Es ist die jüngste und am schnellsten wachsende Bevölkerung der Erde. Altersdurchschnitt auf dem afrikanischen Kontinent 19 Jahre. Hier mal nur so zum Vergleich. In Indien liegt der Durchschnitt bei 28, in China und den USA bei 38, hier in Deutschland bei 45 Jahren, in Japan bei 48 Jahren. Jeder Zweite auf dem afrikanischen Kontinent hat ein Handy. Insgesamt 670 Millionen mobile Telefone auf dem Kontinent. Neue Märkte, potenzielle Kunden. Die am schnellsten wachsende Millionärsdichte der Welt Jeden Monat treten bis zu 1 Million Menschen auf dem afrikanischen Kontinent in den Arbeitsmarkt ein. So, das ist mal die eine Seite. Die andere Seite: die deutsche Wirtschaft unter Druck. Wachstum schwächelt, Wettbewerbsfähigkeit sinkt, Fachkräfte fehlen, ich kann ergänzen, Energiepreise steigen, Wohlstand, wirtschaftliche Transformation, Klimaschutz, politische Stabilität hängen, so habe ich Sie verstanden, zunehmend davon ab, mit welchen Regionen und Partnern Deutschland und Europa eng zusammenarbeiten. Glauben Sie, dass das im politischen Bewusstsein so richtig angekommen ist? Wer im Bundestag weiß das?
Also ich würde jetzt keinen Quiz da veranstalten wollen, um zu sehen, wie es ausgeht. Aber es ist ein Bewusstsein, das wächst. Es ist aber noch nicht sozusagen das prägende Bewusstsein auch in der Tagespolitik. Es ist ja immer ein Dilemma auch in der Politik, weil man von so vielen tagesaktuellen Dingen quasi erschlagen wird, die geregelt werden müssen, dass man oft die längerfristigen Perspektiven darüber vergisst. Das ist im Übrigen einer der großen strategischen Vorteile von China, weil es sozusagen nicht an die demokratischen Rhythmen gebunden ist und eine ganz andere strategische Geduld hat als in einer sehr ergebnisorientierten, offenen Gesellschaft. Wir stehen jetzt gerade in einer Diskussion um Energiepolitik, die natürlich tagespolitisch sehr geprägt ist durch die Frage, wie hoch ist der Benzinpreis. Aber dahinterliegend steht natürlich die Frage der neuen Abhängigkeiten oder der Abhängigkeiten, die jetzt erst so richtig bewusst werden, wieder durch den Iran-Krieg. So. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass wir über die Frage reden, grüner Wasserstoff als etwas ganz Wichtiges auch für unsere Industrie, dass die Chemie über das Thema grüne Chemie schon lange am Überlegen ist und überlegt, wo kann man das gestalten, den Blick dann wendet, nicht nur nach China, sondern nach Indien, zu Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch nach Lateinamerika, dann sieht man eben, dass aktuelle Anlässe im Moment Gelegenheiten sind, um den Blick zu weiten. Und da ist es wichtig, immer und immer wieder, und das ist ja eine der Aufgaben auch von Global Perspectives, auch hier in die Politik eben diese Perspektive mit einzubringen, weil das noch eine Sichtweise ist, die noch so wenig eingeübt ist. Bei uns weniger noch eingeübt als in anderen europäischen Ländern. Und deswegen, glaube ich, liegt da eine große Chance, die wir im Moment haben. Aber wenn Sie mich fragen würden, wir haben damit angefangen, aber wir sind noch bei weitem nicht da, wo wir eigentlich hin müssten.
Sie sagen üben, und das bringt mich zu einer Aktion, von der ich dachte, vielleicht können wir sie machen. Und jetzt ist es, glaube ich, soweit. Oh, ein Zettel und ein Stift.
Okay.
Und bitte, liebe Annegret Kramp-Karrenbauer, schreiben Sie, so schnell es geht, 3 Gewissheiten auf, von denen sich Deutschland hier und jetzt verabschieden sollte. So, wir haben es hier mit einer Rechtshänderin zu tun. Und sie schreibt konzentriert, Lippen zusammengepresst, aber ohne zu zögern. In ganzen Sätzen. 2 sind jetzt schon auf dem Papier. Das geht ja schneller als im politischen Betrieb hier. So, und jetzt dürfen Sie mal vorlesen, oder kann ich selber einfach ziffern?
Wir brauchen die Welt nicht. Wir sind selbstverständlich so erfolgreich, wie wir es immer waren. Unser System ist unkaputtbar.
Das muss weg. Können Sie gerne durchstreichen. Und dann hätte ich noch, weil damit das funktioniert, muss ja auch jeder so einen Impuls aufbauen, eine Gewissheit, von der Sie sich persönlich verabschieden möchten, eine alte Gewissheit. Ich kann jetzt schon was erkennen. Stimmt das, auf den Kopf gelesen, ich bin zu alt, um?
Um was Neues zu lernen.
Das muss auch weg. Man ist nicht zu alt, man kann immer neu anfangen, das ist die Botschaft. Das wäre ja schon mal toll. Und trotzdem die Frage, konservativ sein, ist es nicht auch was einen manchmal so ein bisschen daran hindert, das bewahren wollen, so richtig die Fenster aufzumachen und so richtig zu sagen, man ist nicht zu alt, nochmal was ganz anderes zu machen. Wir sind nicht so, wie wir immer waren und müssen so bleiben.
Also konservativ im guten Sinne heißt für mich, nicht jeder neuen Entwicklung und nicht, ich sage mal, jedem neuen Trend und jeder neuen Mode sofort und bedingungslos hinterherzulaufen, sondern mit einer gewissen Grundskepsis die Dinge zu betrachten und zu sagen, wenn sie besser sind, dann ja, aber wenn sie nicht besser sind als das, was wir bisher haben, warum das dann zu ändern? Und konservativ bedeutet für mich auch immer zu sagen, um was geht es eigentlich im Kern? Diesen Kern muss ich erhalten. Und das kann auch bedeuten, dass ich die Form ändern muss. Also das, was zum Beispiel in Familie innen drin steckt, ist diese Liebe füreinander und diese Bereitschaft, sich füreinander einzusetzen und füreinander da zu sein. Das ist der Kern und den muss man bewahren. Aber dieser Kern wird im Jahr 2026 ganz anders gelebt, als er im Jahr 1950 gelebt wird. Und wenn ich von Menschen verlange, ihn so zu leben, wie es in den 50er Jahren der Fall war, dann gefährde ich am Ende diesen Kern.
Sie sind mit 4 Geschwistern aufgewachsen. Ja, 5 waren Sie, aber Sie hatten 4.
Und 6 und 5. Ja, genau.
Dann war das gar nicht genug, was ich las. 6 Geschwister. Sind Sie dann besonders kooperativ? Meinen Sie, dass Sie da auch so eine Toleranz haben, die eben dieses, ich weigere mich, zu alt für was Neues zu sein, bei Ihnen vielleicht auch mit anstößt?
Naja, meine älteren Geschwister würden sagen, wir waren die verwöhnten Kleinen und insofern mussten wir nicht kooperativ sein, weil uns ist alles in den Schoß gefallen, was sie erarbeiten mussten und erkämpfen mussten. Aber ich würde sagen, in so einer Großfamilie und zu unserem Haushalt gehörte sozusagen auch noch die Generation oben drüber. In so einer Großfamilie groß zu werden, bedeutet auf der einen Seite natürlich auch zu lernen, sich durchzusetzen, aber auf der anderen Seite eben auch diese Fähigkeit zu haben, auch in einer Gruppe miteinander leben zu können. Und das ist dann ein Geben und Nehmen. Man ist nicht immer im Mittelpunkt, man kann nicht immer das machen, was man selbst möchte, sondern muss eben auch mal sagen, okay, damit das in der Gruppe so durchgesetzt wird, nehme ich mich da zurück. Und das lernt man da. Das lernt man im Übrigen nicht nur in der Familie, sondern ich finde, und kann ich für mich persönlich auch sagen, das habe ich vor allen Dingen auch in vielen Ehrenämtern, vor allen Dingen auch im Sport gelernt. Also da bekommt man auch außerhalb der Familie sehr, sehr vieles mit, was einem fürs Leben sehr weiterhilft.
Sport, Austausch, üben, Gewissheiten loszulassen. Und dann müssen wir noch strategischer werden. Das haben Sie vorhin schon gesagt. Sind Sie denn jemand, der strategische Fähigkeiten auch trainiert, also Schach am Handy?
Also ehrlich gesagt nicht. Ich musste als Kind, weil das zwei Leidenschaften in unserer Familie, insbesondere von meinem Vater waren, sowohl Skatspielen lernen als auch Schach. Und ich war bei beiden kein großer Meister, weil ich oft so auf die Situation fokussiert war, dass ich eben den übernächsten Zug noch nicht gesehen habe. Kann man aber lernen, habe ich mittlerweile auch gesehen. Aber ich bin jemand, der in anderen Zusammenhängen, also insbesondere auch in diesen politischen Zusammenhängen, die mich schon sehr früh sehr interessiert haben, jemand ist, der, sobald er an eine Hürde kommt, nach dem Motto, da geht es jetzt nicht weiter oder da kann ich mich jetzt nicht durchsetzen, eben nicht resigniert, sondern so einen Umwegmodus überlegt. Okay, wenn es so nicht geht, wie könnte ich es denn dann machen? Und da Strategien zu entwickeln, das finde ich total faszinierend. Also wenn Sie wollen, so eine Art andere Form von Schach, Politikschach vielleicht.
Es ist ja jetzt nicht nur so, dass Deutschland die Fenster aufmachen muss und sich verändern muss, sondern viele afrikanische Staaten müssen sich ja auch umorientieren. Also da geht es dann aber vor allen Dingen darum, sich unabhängiger zu machen von jahrzehntelangen Ritualen, von Hilfestellungen. Anfangs ist das schon mal kurz angesprochen worden mit der Entwicklungszusammenarbeit. Ich würde jetzt gerne eine Stimme hineinbringen und zwar Lerato Matabogo, AU-Kommissarin für Infrastruktur und Energie, gebürtige Südafrikanerin. Wir hören mal, was sie sagt.
I think the current geopolitics and developments and reduction in financial support.
Ich glaube, dass die aktuelle geopolitische Lage und der Rückgang finanzieller Unterstützung externer Partner für den afrikanischen Kontinent uns dazu zwingen, strategische Wege zur Eigenständigkeit zu finden und dabei Partnerschaften zu pflegen, die auf dem Grundsatz der Autonomie beruhen.
Autonomy is a key principle.
Was sagen Sie dazu?
Das ist, drückt das aus, in anderen Worten, was ich bei unseren Interviews oft erlebt habe, weil es ein sehr großes Selbstbewusstsein gibt. Viele der Gesprächspartner, die gesagt haben, wir wissen, dass wir der Kontinent der Zukunft sind. Wir wissen, was wir sozusagen für das Wachstum der Welt auch beitragen können. Wir wissen, welche unsere Interessen sind und wir wissen, wo die Probleme stecken, etwa in der Zusammenarbeit mit China. Wir wissen, wo die Probleme stecken in der Zusammenarbeit mit der Türkei. Aber ehrlich gesagt, wir können auch nicht ewig warten, bis andere europäische Länder oder bis Deutschland in die Puschen kommt und sein Interesse sozusagen auch uns widmet. Also insofern ein sehr deutlich gestiegenes Selbstbewusstsein und auch die klare Erkenntnis, dass viele dieser Länder sich in Zukunft ihre Partner aussuchen können und nicht mehr warten müssen, dass irgendjemand sich mildtätig diesem Land widmet. Das ist eine totale Veränderung der Situation, wenn Sie so wollen, auch von Kräfteverhältnissen. Und ich glaube, viele gerade der jungen Führungskräfte auf der afrikanischen Seite haben das sehr gut adaptiert. Und wir sind noch in dem Anpassungsprozess, das zu lernen.
Sind wir überhaupt noch attraktiv, habe ich mich auch gefragt. Also die afrikanischen Staaten haben die demografische Power, die haben die kritischen Rohstoffe, sie haben die Wahl und dann eben Deutschland. Was haben wir denn eigentlich zu bieten?
Also wir sind nach wie vor sehr gefragt und sehr attraktiv, weil wir natürlich immer noch eine der größten Volkswirtschaften der Welt sind und weil gerade Deutschland in der Vergangenheit und bis zum heutigen Tage in vielen Bereichen als ein fairer Partner erlebt wird und gesehen wird. Und das ist vielleicht etwas, was uns auch abhebt, etwa von Zusammenarbeiten mit China oder mit anderen Ländern. Und ich glaube, es ist auch ein Markenzeichen und kann ein Markenzeichen werden, eben auch für Deutschland zu sagen, es muss immer auch einen entsprechenden Mehrwert für das Land und für die Menschen in diesem Land geben. Nur dann macht diese Zusammenarbeit auch Sinn und ist auch auf Dauer und nachhaltig tragbar.
Und ist dann auch egal, wie lange man auf die Zusammenarbeit warten muss? Weil wir haben auch zum Beispiel vom früheren senegalesischen Wirtschaftsminister Amadou Hott mitgegeben bekommen, dass es eben bei uns dann 3 Jahre ins Land gehen, bis dann Zuschüsse, Kredite, Subventionen dann auch tatsächlich mal durch sind. Und er wünscht sich das eigentlich in 6 Monaten oder in 2 Monaten.
Das ist ein berechtigter Punkt, der im Übrigen nicht nur in der Zusammenarbeit international gilt, sondern auch im Nationalen. Wir erleben im Moment ein unglaublich beschleunigtes Veränderungstempo, alleine getrieben schon durch die Technologie. Und Deutschland in seiner Haltung, alles möglichst gut, einzelfallgerecht und absichernd regeln zu müssen, steht sich sozusagen da im Tempo selbst im Weg. Und das sind Erfahrungen auch aus der Vergangenheit, die nicht nur positiv waren.
Aber was ist unser Kerninteresse in der Beziehung zu afrikanischen Staaten, die auch eine Beziehung wollen?
Wenn wir sagen, dass System an internationaler Zusammenarbeit, so wie es nach dem Zweiten Weltkrieg mal aufgebaut worden ist, Partnerschaften mit like-minded Staaten, internationale Organisationen, die Dinge auch regeln. Wenn wir davon, glaube ich, als Deutschland so stark profitiert haben wie kaum jemand anderes, liegt es in unserem ureigenen Interesse, solche Systeme auch aufrechtzuerhalten. Und dazu brauchen wir entsprechende Partnerinnen und Partner, brauchen wir sozusagen ein Netzwerk an Staaten, die das ähnlich sehen. Und das sind eben nicht mehr nur die klassischen Staaten, über die wir bisher geredet haben, also Vereinigte Staaten oder Kanada oder Australien und Neuseeland, sondern wir müssen schauen, wo sowohl in Südamerika, aber eben auch insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, wo liegen diese anderen Partner, wo sind diese anderen Partner, mit wem können wir da zusammenarbeiten, mit denen können wir auch Reformen vorantreiben. Und das liegt am Ende in unserem ureigensten politischen Interesse, jenseits von konkreten Fragen zu Rohstoffen oder zu anderen Dingen.
Hören wir vielleicht noch mal kurz Lerato Matabuge, denn sie hat klare Vorstellungen von einer gleichberechtigten Partnerschaft der Zukunft.
And we recognize that the EU has really been quite instrumental in advancing.
Wir erkennen an, dass die Europäische Union in einigen strategisch wichtigen Kooperationsbereichen wirklich eine bedeutende Rolle gespielt hat. Aber was wir für die Zukunft der Beziehung anstreben, ist Folgendes. Wie können wir die Geberabhängigkeit in dieser Beziehung reduzieren? Wir brauchen eine Partnerschaft, die für beide Seiten aus einer Position der Stärke heraus entsteht. Und dafür verfolgen wir eine mittel- bis langfristige Perspektive.
And we have a long-term, medium-term view to doing that.
Das ist vollkommen richtig und das ist im Grunde genommen ja auch eine historische Lektion, denn wenn man sich heute Europa anschaut, ist die Position, die Europa noch stark macht, vor allen Dingen die Position einer gemeinsamen Marktmacht, die man hat mit 500 Millionen Menschen. Und jedes europäische Land allein in diesem internationalen Wettbewerb würde kaum realisieren, aber gemeinsam geht das. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der sich im Moment auch immer stärker auf dem afrikanischen afrikanischen Kontinent abspielt. Das sind natürlich auch eigene Aufgaben und Hausaufgaben, die sozusagen die afrikanischen Länder selbst auch leisten müssen. Aber auch wir haben ein maximales Interesse daran, dass wir stabile Akteure, stabile Organisationen auf der anderen Seite als Partnerinnen und Partner auch sehen. Ein afrikanischer Kontinent mit all den Zukunftsperspektiven, der politisch stabiler, politisch aktiver und handlungsfähiger ist, als er das zurzeit noch ist, liegt auch im Interesse der gesamten Weltentwicklung und liegt auch im Interesse Europas und von Deutschland.
Ich finde noch ganz interessant, was die ugandische Journalistin und Aktivistin Rosebel Kagumire uns gesagt hat, denn sie macht sich im Zuge dieser von Ihnen angesprochenen geopolitischen Entwicklung auch über zunehmende Angriffe auf Frauenrechte, antifeministischen Backlash Sorgen. Und sie hat eine interessante Perspektive, weil das jetzt nicht anklagend ist, sondern eigentlich auch wie eine Chance zum sich Verbünden von ihr dargestellt wird.
And if we are still in the system of saying this doesn't,
wer noch immer sagt, das betrifft mich nicht, versteht das internationale System nicht oder die Strukturen, die unsere Kämpfe miteinander verbinden. Wir müssen ständig fragen, wie hängt das mit mir zusammen? Und auf welche Weise kann ich mich einbringen, auch von meinem eigenen Standort aus? Es gibt keine rein internationale Idee. Wir alle sind Teil von Systemen, die entweder diskriminieren, ausgrenzen oder begünstigen und Vorteile verschaffen.
Benefit, give advantages.
Sind das Menschen, mit denen wir kooperieren können, zusammenarbeiten können, weil das auch vielleicht ähnliche Werte sind?
Ja, absolut, weil sie natürlich auch dafür stehen, dass es Werte gibt, dass es Menschenrechte gibt und Werte gibt, die universell sind. Und das ist ja eine alte Diskussion zum Beispiel, gerade beim Thema Frauenrechte. Ist Frauenrecht ein universelles Menschenrecht oder ist Frauenrecht etwas, was aus sogenannten religiösen oder kulturellen Gründen eingeschränkt werden kann? Das ist eine der großen Auseinandersetzungen. Und wenn ich jetzt sozusagen junge Afrikanerinnen habe, die genau dieses Universelle an Menschenrechten eben genauso verteidigen wie zum Beispiel altgestandene Feministinnen in Europa oder in Deutschland, dann ist das in der Tat auch eine neue Kombination, die sich gegenseitig auch stützen kann und gegenseitig auch helfen kann.
Viel haben wir jetzt hier schon besprochen. Ich würde vielleicht noch mal so eine Zielgerade einläuten und einfach noch mal Hand aufs Herz fragen wollen, kommt Deutschland auf diesem Weg an afrikanische Partner heran, während Russland, aber auch Golfstaaten Waffen liefern, während China Straßen baut und so weiter, sind wir damit trotzdem beim richtigen Kompass?
Ich glaube, wir dürfen unsere Werte und Prinzipien auf keinen Fall aufgeben, nach dem Motto, sie sind im Moment eher hinderlich fürs Geschäft und dann legen wir die mal zur Seite. Aber wir müssen natürlich auch einen sehr pragmatischen Blick darauf haben, weil es am Ende auch nichts nützt, wenn wir mit unseren Prinzipien in Schönheit sterben und sozusagen alle die keine haben oder die diese Prinzipien nicht teilen, dann überall den Einfluss in der Hand haben. Ich mache das mal einem ganz konkreten Beispiel. Wir hatten militärische Ausbildungsmissionen auch in der Sahelzone, wo wir sozusagen hinter den Mauern der Kasernen die Leute ausgebildet haben, nicht mit Waffen versehen haben. Und wenn die Ausbildung vorbei waren, sind die gleichen dann sozusagen vor die Mauern der Kasernen, wo die russischen Waffenhändler schon gewartet haben. Und am Ende waren sozusagen die Freundschaften eher begründet auf die Frage, wer liefert mir die Waffen, als wer bildet mich aus. Das war für mich so eine sehr prägende, ganz konkrete Erfahrung. Deswegen muss man sagen, Politik, Außen- und auch internationale Politik zur internationalen Zusammenarbeit ist immer auch eine Grauzone. Und da gibt es nicht nur schwarz oder weiß. Das wird in der Öffentlichkeit oft anders diskutiert. Aber das ist eine der Realitäten, an denen man sich orientieren muss. Und trotzdem bedeutet es auf der anderen Seite auch, dass wir weiter die Verpflichtung haben, für die Werte, für die Prinzipien, die wir ja nicht nur für uns als westliche Erfindung sehen, sondern sagen, das hat was mit universellen Menschenrechten zu tun, dafür immer wieder zu werben, immer wieder auszubilden.
Kurze Runde. Was bringt uns weiter?
Es bringt uns weiter, der Mut zu sagen, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und wir müssen sozusagen einen anderen Blick einnehmen und andere und neue und ungewohnte Wege gehen.
Wie bekommen wir dafür den Kopf frei?
Wir bekommen den Kopf frei, indem wir deutlich machen, dass es neben der aktuellen Tagespolitik und den Schlagzeilen, die uns alle umtreiben, eben auch längerfristige Themen gibt, indem wir Räume und Gremien schaffen, in denen über diese langfristigen Themenstellungen auch gesprochen wird und Lösungen entwickelt werden.
Und was finden Sie auch auf einer Bauchebene inspirierend?
Mich hat emotional unglaublich der grenzenlose, schier grenzenlose Optimismus und diese Lebensfreude sehr vieler Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten afrikanischen Ländern gepackt, wo ich denke, in zum Teil unglaublich schwierigen Situationen trotzdem immer ein Lachen im Gesicht zu haben, immer zu sagen, da gibt's einen Weg und wir finden was und das geht voran. Und wenn ich oft dann vergleiche, wie wir eigentlich ausgestattet mit allem, was man sich so materiell wünschen kann, wie deprimiert wir und grau, wenn man die Farbe wählen will, wir da uns durch den Alltag schleppen, dann würde ich mir etwas von diesem ansteckenden Optimismus und dieser Fröhlichkeit und diesen Farben auch bei uns wünschen.
Ich danke ganz herzlich für das Gespräch, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Bitteschön.
Ja, das war der erste Aufschlag, die erste Folge von Turning South und Infos, alle Zahlen, die hier genannt wurden und auch viele weiterführende Links, finden sich in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei sind. Dieser Podcast wird produziert von Global Perspectives. Ich bin Tina Gerhäuser. Wir hören uns hoffentlich. Und schauen Sie auch gerne auf der Website globalperspectives.org vorbei. Bis bald.